Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch heute Morgen alle zu sehen und ich hoffe, die Grippewelle hier in unserer Region hat euch nur ein bisschen angekratzt, wo ich gerade schon einige Taschentücher sehe und Schnaufen höre. Bei mir ist es auch nur ein leichtes Kratzen. Ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr daran. Wir befinden uns ja gerade in der Reihe Neu leben im Kolosserbrief. Wir wollen bewusst den Kolosserbrief einmal gemeinsam durchschauen und sehen, wie dieses neue Leben, was Gott uns gibt, hier und jetzt aussieht. Und die letzten zwei Teile waren hier, wie ihr seht, einmal Anfang und Grundlage und keine Kompromisse. Um das mal so inhaltlich ein bisschen zu greifen, waren es quasi die ersten drei Punkte dieser Inhaltsangabe. Die Einleitung, Grundlage und Anfang und die Frage, was ist denn jetzt echter Glaube? Also haben wir ganz schön viel über Theorien geredet. Theorie, die sehr praktisch ist, aber es ist eben auch irgendwo Theorie. Und wir alle wissen, es ist immer einfacher, mit ein bisschen Wissen etwas zu reparieren, als komplett ohne Wissen. Ich weiß, wir legen alle gerne Gebrauchsanleitungen zur Seite und bauen Sachen einfach irgendwie auf. Aber tatsächlich kann auch so eine IKEA-Gebrauchsanleitung manchmal ganz gute Tipps geben. Drum sind wir heute in Kolosser 3,1 bis 4,1 angekommen in der Praxis. Neu leben in der Praxis. Und damit ihr so ein bisschen versteht, wie der Kolosser 3 aufgebaut ist, habe ich euch hier mal so eine kleine Unterteilung gebracht. Und ich klicke die gerade einfach mal durch, damit ihr schön nach vorne sehen könnt. Der Kolosser 3, würden viele Theologen mir zustimmen, ist so in vier Abschnitte so eingeteilt. Da fangen wir nochmal mit so einer Wiederholung an, was in Kolosser 1 und 2 war, mit Grundlagen. Was ist denn jetzt auf der praktischen und geistlichen Ebene hier eigentlich los? Der Himmel auf Erden. Dann geht es um das Thema Ausziehen, auch wieder praktische und geistliche Ebene. Und ihr merkt schon, es ist ganz spannend, der Kolosser, der macht diese vier Abschnitte immer irgendwie gleich. Es geht immer um eine praktische und eine geistliche Ebene. Dann geht es noch ums Anziehen und wie das Ganze aussieht. Keine Sorge, das kommt jetzt alles, ich klicke mal weiter. Und drum lesen wir gleich in Kolosser 3 die Verse 1 bis 4. Der ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ihr merkt schon, wer die letzten zwei Sonntage da war, es ist so ein bisschen zusammengefasst, was wir bisher gehört haben. Wir sind zusammen mit Christus auferweckt und das, was wir tun, soll das reflektieren. Wir dürfen so unglaublich schöne Dinge hören, wie neues Leben, Gegenwart Gottes und dass wir an der Herrlichkeit teilhaben und das Ganze mit Christus. Also wie sieht das Ganze aus in der praktischen und geistlichen Ebene? Ganz praktisch, ihr habt einen neuen Gedankenfokus. Der führt dahin auf der geistlichen Ebene. Was ist euer Fokus? Das Himmlische. Ihr habt eine neue Realität. Ihr seid nicht mehr alleine. Ihr seid mit Jesus. Ihr habt einen neuen Status. Ihr seid auferweckt und in Gottes Gegenwart. Und ihr habt eine neue Perspektive. Ihr habt Teil an seiner Herrlichkeit. Das heißt, das, worauf ihr schaut, ist viel größer. Und das, worauf ihr schaut, ist viel wichtiger als das, was vielleicht jetzt gerade vor deinen Füßen ist. Also ihr merkt, ganz knapp zusammengefasst, in jedem wichtigen Aspekt deines Lebens, der bestimmt, wo du hinläufst, ist alles neu. Das, was in dir vorgeht, ist neu. Du sollst auf das Himmlische schauen. Das, was jetzt passiert, ist neu. Nicht, weil auf einmal alles anders ist, nein, weil du nicht mehr alleine bist. Ganz wichtig auch zu verstehen, dein neuer Status. Ich weiß, Status ist oft ein negativ belastetes Wort, aber Status beschreibt etwas ganz Wichtiges. Wie du dastehst und wer du bist. Du bist auf einmal ein auferweckter Mensch, der ein Erbe ist von Gott und du darfst in Gottes Gegenwart kommen. Wer das Alte Testament kennt, weiß, wie besonders Gottes Gegenwart ist. Wir dürfen in Gottes Gegenwart sein und wir dürfen in diesem Status als Erben, als Kinder leben. Und ganz wichtig, das bringt eine neue Perspektive. Wir haben Teil an seiner Herrlichkeit. Da ist die Ewigkeit, die auf uns wartet. Der Horizont sieht auf einmal ganz anders aus, als das Wolkenmeer, das davor alles noch dunkel gemacht hat. Und mit dieser Grundlage gehen wir jetzt weiter. Die Verse 5 bis 9. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Wir lesen hier ganz starke Worte. Tötet in den verschiedenen Bereichen, was noch zu dieser Welt gehört. Wir lesen von Gottes Zorn. Wir lesen von früher, von Dingen, die uns bestimmt haben. Und wir lesen davon, dass wir das alles loswerden sollen, ablegen sollen, ausziehen sollen. Wir sollen also das alte Leben ausziehen. Ganz einfach gesagt, wir sollen schlechtes Verhalten abstellen. Ganz schön einfach, gell? Mhm. Der alte Mensch ist Vergangenheit. Keine Sorge. Die Auflösung, wie das geht, kommt noch. Aber lasst uns erstmal da reinschauen, was denn dieses schlechte Verhalten mitnimmt. Wir lesen von sexueller Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelten Leidenschaften, böses Verlangen und Habgier. Und dass diese Dinge auf der geistlichen Ebene oft ein eigener Gott sind. Ich weiß, dass viele, die diese Worte lesen, sich vielleicht nur auf eine Sache konzentrieren und denken, es geht hier nur um sexuelle Themen. Nein. Und ganz wichtig zu verstehen, der Kolosserbrief erhebt hier keinen Anspruch, dass diese Liste vollständig ist. Wir haben so viele Briefe, die wunderschöne Aufzählungen machen, die uns zeigen, dass da noch viel, viel mehr dazugehört. Aber es ist schon spannend, dass wir hier ganz klare Wertungen sehen, böses Verlangen, Habgier, ungezügelte Leidenschaft, Schamlosigkeit, sexuelle Unmoral. Also die Worte, die hier stehen, sollen uns schon klar machen, dass diese Dinge schlecht sind. Unsere Gesellschaft wird diese Dinge gar nicht so benennen. Deswegen geht es uns oft so, dass wir gar nicht wissen, wovon die Rede ist. Schamlosigkeit kann sein, dass du sprichst wie, sagen wir es mal, wie mein Opa es immer gesagt hat, du sprichst wie ein Bauarbeiter. Diese Worte gehören nicht in deinen Mund. Wenn du fluchst, bist du schamlos. Bist dir böses Verlangen ist auch ein Verlangen, das immer alles haben will, was andere Leute haben. Die Habgier, der gute alte Amazon-Bestellbutton. Es muss jetzt da sein, ich muss es haben, ich brauche das unbedingt. Die Gier immer mehr. Mir reicht mein Gehalt nicht, ich muss noch mehr haben, denn ich möchte mir mehr Sachen kaufen. Versteht mich nicht falsch. Geld ist ein wichtiges und gutes Werkzeug. Aber wenn es in deinem Leben sich nur darum dreht, mehr und mehr zu bekommen, dann hast du einen eigenen Gott geschaffen. Außerdem schlechtes Verhalten, das wir abstellen sollen. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, gemeine Worte, Lügen. ihr seid doch jetzt anders. Die Liebe soll euch doch bestimmen. Ich meine, bei euch ist es natürlich so, ihr habt noch nie die letzte Woche Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, gemeine Worte oder Lügen erlebt. Ich kann euch aber sagen, mit 4 kleinen Kindern, da ist so Aufbrausen mal ganz schön schnell bei mir im Repertoire, wenn die Geduld ausgeht. Ich glaube, wir alle kennen das. Diese Dinge, das ist schlechtes Verhalten, das sagt uns die Bibel. Unsere Gesellschaft will uns sagen, komm, so eine Notlüge, das ist doch in Ordnung. Ach, du warst so gestresst, das ist doch kein Problem. Hey, da kommt doch nur dein ursprünglich psychologisches Muster heraus, wie du dich als Kind gelernt hast, mit Stress zu beschäftigen und drum bist du so ein bisschen zornig und böse geworden. Nein, die Bibel sagt uns, ihr seid doch jetzt anders, das ist schlechtes Verhalten. Um es einfach für dich zu machen, weil diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt in Kolosser, du sollst schlechtes Verhalten abstellen in allen Bereichen deines Lebens, also dein Denken, Sagen und Tun. Die Maßstab für was jetzt richtig und falsch ist, ist dabei die Bibel, nicht unsere Gesellschaft. Und wenn du überlegst, dein Denken, Sagen und Tun, das betrifft schon ganz schön viel. Und auf der geistlichen Ebene ist der Kolosser auch sehr stark. Der alte Mensch ist Vergangenheit. Du musst aktiv handeln, töten, du sollst gehorsam sein, du sollst ablegen, du sollst ausziehen. Du musst aktiv etwas machen. Du kannst nicht passiv dastehen und denken, es passiert von alleine. Du sollst es aktiv ausziehen. Ich weiß, ich bin ziemlich gut darin, meine Jacke auszuziehen und ihr habt gesehen, wie schnell und einfach das mir fällt. Lasst mich nochmal euch in meinen Familienalltag nehmen. Meine Kinder sind gerade 7, 5, 3 und 1. Und ich sehe die verschiedenen Stufen, wie schwierig und einfach es ist, sich an- und auszuziehen. Dass es einfach war, mich jetzt auszuziehen, ist Übung. Das ist nicht, dass ich da irgendwie besser begabt bin als du. Das ist ganz einfach schlichte Übung. Das ist Wiederholung. Mache ich halt jeden Tag. An- und ausziehen, das passiert. Aber es ist meine Verantwortung, es zu tun. Wisst ihr, ich finde den spannenden Punkt hier zu verstehen. Wenn ich nicht aktiv werde bei diesen schlechten Dingen, wenn ich nur dafür bete, und also wenn ich nichts tue, nicht mal dafür bete, wenn ich denke, das kommt von alleine, dann passiert es nicht. Beten wäre ein ziemlich guter Anfang. Das ist aktiv werden. Bibel lesen ist ein sehr guter Anfang. Das ist aktiv werden. Aber wisst ihr, und da kommen wir später noch dazu, das Wichtige dabei ist zu verstehen, was der Maßstab ist. Die Bibel. Das schlechte Verhalten, das, was schlecht ist, was die Bibel als schlecht beschreibt, würdest du vielleicht aus dem Hintergrund, wo du aufgewachsen bist, im ersten Moment gar nicht als schlecht erkennen. Komm, so eine Notlüge. Ich wollte jetzt einfach nicht eine Diskussion anfangen. Ist doch in Ordnung. Ich wollte ihm jetzt nicht auf die Füße treten. Wir sollen doch lieben. Wisst ihr, genauso ist es hier mit der Jacke. Ihr versteht jetzt vielleicht gar nicht, warum es tatsächlich, es ist einfach so gekommen, ich habe mir das nicht ausgesucht, tatsächlich eine alte Jacke für den Müll ist. Ihr seht nicht, dass der Reißverschluss kaputt ist, den wir schon 4-mal repariert haben. Ihr seht nicht, dass die Jackentasche jetzt so gerissen ist, dass ich sie einfach zunähen könnte, damit noch irgendwas funktioniert. Ihr seht vielleicht auch nicht, was ich hier alles mittrage, was ich alles Schlechtes mitbringe. Ihr seht gar nicht hinter diese Ebene, was da eigentlich drin los ist. Ihr riecht vielleicht auch gar nicht, wie ich rieche. Und jemand anders würde jetzt sagen, hey, die Jacke ist doch super, die steht dir gut. Nein, 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 der Maßstab ist was für meine Kleider? Die Bibel. Das heißt, wenn du entscheidest, was du an- und ausziehen sollst, Es ist zwar gut, Geschwister zu fragen, hey, was denkst du? Ich finde ich ein wichtiges Werkzeug, aber in erster Linie solltest du Gottes Wort fragen. Solltest du das in die Hand nehmen. Solltest du mit Gott reden und einfach mal beten. Drum ausziehen. Die alten Sachen ausziehen. Und den Maßstab nicht der Welt überlassen, sondern Gott. Wir lesen weiter. Verse 10 bis 17. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und sein Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes, seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr merkt, in dem Text hören wir davon, wie viel neu ist. Wie ähnlich, wie anders wir werden sollen mit einem Vorbild Christus selbst. Wir gehören jetzt zu einer ganz neuen Gruppe, dem heiligen Volk. Wir sind geliebt. Da ist viel Positives dabei für uns. Drum, wichtig, zieht das neue Leben an. Ihr habt dieses Geschenk bekommen. Und ihr habt neue Kleider. Zieht sie an. Macht das. Wenn ich sie nicht anziehe, kann ich sie mir anschauen. Toll, super. Aber dann bringen sie mir nichts. Dann nutzen sie nichts. Zieht sie an. Und es braucht vielleicht eine Sekunde länger, weil ihr es noch nicht gewohnt seid. Aber gewöhnt euch dran. Macht es zur Routine. Zieht es immer und immer und immer wieder an. Wisst ihr, auf der praktischen Ebene ist es ganz spannend, wie dieser Text uns zeigt, dass die Beziehung und Liebe der Fokus sind. Und dass auf der geistlichen Ebene das neue Leben uns neue Werte bringt. Was sind denn diese Werte? Wir sind ein neuer Mensch, der unaufhörlich erneuert wird. Neue Maßstäbe gelten. Auf einmal zählt nicht mehr, woher du kommst, wer du bist, welchen Status du vielleicht mal hattest. Wir sind neu geliebt. Immer. Wir haben eine neue Liebe. Wir haben neue Lebensmittelpunkte. Wir haben eine neue Identität. Und ganz wichtig, wir haben ein neues Vorbild. Kurz gesagt, erinnert ihr euch an den Vers, der über diesem Jahr steht? Es ist alles neu. Aber ich habe das eine dastehen lassen. Wir haben ein neues Vorbild. Nicht mehr die Gesellschaft ist der Punkt, an dem wir uns orientieren. Nicht mehr die Familie, nicht mehr der Papa, die Mama, der Bruder, die Frau, der Mann, dein Freund, deine Freundin. Nein, Jesus ist dein Vorbild. Und gleichzeitig lesen wir davon, dass wir anziehen sollen tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, lebt in Frieden. Er hätte auch einfach sagen können, macht es wie Jesus, aber er hat bewusst diese Dinge aufgezählt im Kolosserbrief. Und ich finde es wichtig zu verstehen, dass wir eine neue Kultur haben als Christen. Ich habe es mal nach anderen Theologen mit hier an die Wand genommen. Wir haben eine Königreichskultur, die anders aussieht. Liebe in Wahrheit und gleichzeitig Wahrheit in Liebe. Liebe in Wahrheit, diese Liebe ist nicht einfach nur wahr, sie liebt dich mit dieser unendlichen Wahrheit, die dasteht und dir zeigt, das bin ich hier. Ich bin für dich gekommen, am Kreuz gestorben, habe deine Sünden bezahlt. Ist jetzt nicht so angenehm, das zu hören, diese Wahrheit, aber es ist so, dass du ein Sünder warst und es ist bezahlt. Und wenn du so leben sollst wie ich, dann liebe in Wahrheit. Liebe in Wahrheit kann bedeuten, dass du trotz anderer Verfehlungen weiter liebst, aber diese Verfehlung nicht ignorierst, weil dann kommt nämlich diese Wahrheit in Liebe. Wahrheit in Liebe bedeutet nicht, oh, jetzt kann ich es endlich, jetzt kann ich es dir sagen. Nein, Wahrheit in Liebe bedeutet, dass du in Liebe begegnest, deinen Geschwistern, den Menschen um dich herum. Dass du diese Wahrheit, die du von Gott bekommen hast, in Liebe weitergibst. Und wenn diese zwei Themen sich überschneiden, die Liebe in Wahrheit und die Wahrheit in Liebe, dass du verstehst, was das bedeutet, dann wird sich deine Beziehung und dieser Fokus komplett ändern. Weil gleichzeitig lesen wir, ganz wichtig im Kolosser, dass wir Gott besser kennenlernen sollen. Dass wir dankbar sein sollen. In diesem Kolosser 3, wie oft wir seid dankbar gelesen haben. Wir sollen Lobpreis in allen möglichen Formen machen und dass unser ganzes Leben, alles, was wir tun, alles zur Ehre Gottes ist. Anders gesagt, lies die Bibel, danke Gott, mach und lebe verschiedene Formen von Lobpreis und leb für deinen Gott. Beziehung und Liebe als Fokus, zieh dich um und nimm dir Zeit. Das neue Leben bringt nämlich neue Werte, darum lebe in dieser aktiven Passivität. Er erneuert dich. Durch die Beziehung, die du führst, verändert er Dinge an dir, in dir. Aber dafür musst du es anziehen. Wenn du nicht Zeit mit deinem Gott verbringst, dann stellst du dich nicht in sein reinigendes, tolles, liebendes Licht, das dich verändert. Wenn du nicht wenigstens versuchst, jemanden in Liebe zu begegnen, dann kann diese wunderschöne Wahrheit gar nicht echt werden in deinem Leben, weil du es nicht mal versucht hast. Aber diese aktive Passivität ist für mich ganz wichtig, das so auszudrücken. Warum? Weil ich bin in Bayern aufgewachsen. Und wisst ihr, wir Christen haben die Tendenz dazu, immer auf einer Seite vom Pferd runterzufallen. Da gibt es die einen, die sagen, ach, mach gar nichts. Hey, du bist ein Freund Jesu, es läuft alles, es ist doch erledigt, du hast den Haken gesetzt. Und der macht es schon. Und dann gibt es das andere Extrem, was zum Beispiel bei meinen katholischen Geschwistern und manchen leider nicht Geschwistern ganz schön ausgeprägt stattfindet. Sie fangen an, wie die Judenchristen, von denen wir gelesen haben in Kolosser 2, wie der Hauptsache, ich muss alles genau so machen. Ich erarbeite mir die Liebe. Und um mir die Liebe zu erarbeiten, tue ich A, B, C, D, E, genauso wie mein Priester, mein Rabbi, wer auch immer dann mir als Vorbild gilt, es gesagt hat. Und man wird ein Pharisäer. Und anstatt Beziehung zu leben, lebt man anders. Wisst ihr, Ludwig van Beethoven hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig in der Musik, wenn man einen falschen Ton spielt. Aber es ist unverzeihlich, ohne Leidenschaft zu spielen. Ich glaube, wenn wir dieses Bild nehmen und für uns als Christen anwenden, bedeutet es ganz einfach, hey, Dinge werden schief gehen. Aber viel wichtiger ist, dass du mit Liebe eine Beziehung, mit Leidenschaft zu deinem Herrn und Retter führst. Denn ohne diese Beziehung ist das alles nichts. Es ist nicht ein trockenes Abarbeiten von Listen und Haken, die du setzt. Und gleichzeitig ist es nicht ein irrelevantes Thema, wo du einmal einen Haken gesetzt hast und dich jetzt einfach zurücklehnen kannst. Leidenschaft bedeutet, dass du involviert bist. Du musst es anziehen. Du musst aktiv dich in Gottes Licht stellen und dann passiv zulassen, dass er dich verändert und dann auch manchmal zulassen, dass Dinge vielleicht mal nicht so angenehm sind. Vielleicht drückt das neue Gewand an ein paar Stellen. Ja, ich war mal ein kleiner Junge, der sich auch schick machen musste und dann diese Hemden und hier und da. Ich habe mich total gern schick gemacht, aber es hat dann schon auch mal hier gedrückt. Und da war es unangenehm. Und dann konnte ich nicht so richtig toben und spielen und machen, wie ich wollte. Es wird dir an diesem neuen Gewand aus deiner Natur heraus vieles nicht gefallen. Nicht, weil es falsch ist. Lass uns noch mal reinschauen, wie das aussieht. Neues Leben, zieh dich um. Neues Leben bedeutet Beziehung und Liebe als Fokus. Zieh dich um und nimm dir Zeit. Das neue Leben bringt neue Werte, darum lebe in aktiver Passivität. Das alte Leben bedeutet, was du damit tun sollst. Schlechtes Verhalten abstellen in allen Bereichen deines Lebens. Der alte Mensch ist Vergangenheit. Du musst aktiv werden. Und wisst ihr, ich finde es so schön, wie diese Dinge ineinander greifen. Dass wir wissen dürfen, dass wir begleitet sind von unserem Retter, der uns helfen will in dieser Veränderung. Aber wenn wir nicht den Schritt auf ihn zu tun, das Alte ausziehen und das Neue anziehen, merkt ihr, es ist nicht einfach nur das Alte ausziehen und dann läuft es schon. Nein, 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 Altes aus, Neues an. Wenn wir nicht aktiv werden, wenn wir nicht investieren, wenn wir nicht etwas tun, Schritte in die richtige Richtung, dann können wir nicht erleben, wie Gott positive Veränderungen in unser Leben bringt. Und dann sitzen wir da und wundern uns, was ist eigentlich los? Ich merke das gar nicht, dass ich ein Christ bin. Ich fühle das gar nicht so. Wisst ihr, selbst wenn ihr das tut, kann es mal sein, dass ihr vielleicht etwas nicht fühlt. Aber ihr werdet so anders sein, dass das Licht, der Leuchtturm, der ihr seid, da wo ihr steht, ganz schön viele Reaktionen auslösen wird. Und spätestens da werdet ihr merken, dass Veränderung stattfindet. Wie sieht das denn jetzt im Alltag, im neuen Leben aus? Und ich möchte, bevor wir da jetzt reingehen, einmal in dieses Beispiel, möchte ich was sagen. Kolosser 3 ist so ein Kapitel der Bibel, worüber man 40, 60 Predigten machen könnte. Viele Leute das auch machen, weil jeder Vers irgendwo wichtige Bestandteile hat und manchmal Verse drei Themen aufgreifen, die man nehmen will. Aber wir wollen ganz bewusst den ganzen Brief uns anschauen. Wenn du also tiefer tauchen willst in ein Thema, da gibt es viel Material, gibt es tausende Bücher, gibt es viele Dinge, die du anschauen solltest. Und egal, wie wir jetzt über diesen Text gleich schneller gehen werden und ob dir es bequem ist oder nicht, wir lesen hier Gottes allgemeingültiges Wort. Es ist trotzdem richtig und trotzdem wichtig für dich. Ich möchte ganz klarstellen, dass wenn du im Kolosser jetzt hingehst und einfach Verse rausrupfst, um dein Thema zu predigen, ohne den Kontext zu beachten, dass du was falsch machst. Es gibt so viele Menschen, die gerne Kolosser nehmen, um schlechte Dinge über den Glauben zu sagen, weil sie gar nicht den Kontext nehmen. Was ist denn ein Kontext? Das, was wir davor in den Abschnitten, in dem gesamten Brief gelesen haben und viel wichtiger, Gottes gesamtes Wort. Das neue Leben ist herausfordernd. Du sollst werden wie Jesus. Werden wie Jesus bedeutet, als König, als Allmächtiger, sich so klein zu machen, arm und irgendwo auch verwundbar, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Dieser Jesus, der das alles ertragen und mitgemacht hat, der sich als König gebeugt hat, als Diener gekommen ist, der darum sogar gerungen hat mit seinem Vater im Garten, wenn es irgendwie geht, der aus Liebe ans Kreuz gegangen ist und einen schrecklichen Tod nach unendlich viel Ungerechtigkeit erlebt hat. Glaubt ihr, das war einfach, nicht herausfordernd? Das ist unser Vorbild. Dieses neue Leben ist und bleibt herausfordernd. Aber ganz wichtig, wir dürfen es gemeinsam machen. Wir sind dabei nicht alleine. Es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt den Held zu spielen. Nein, den Held haben wir an unserer Seite. Wir dürfen mitlaufen. Und ganz wichtig, der Abschnitt, der jetzt kommt, spricht von einem allgemeinen Bild. Er wird zwar in manchen Sachen minimal konkret, aber er wird nicht konkret für jede mögliche Situation, die du jetzt darauf werfen könntest. Platt gesagt, du kannst dieses Konzept, was Paulus jetzt gleich vorstellt, nicht auf jede Situation draufwerfen und sagen, guck, habe ich doch gesagt. Und ganz wichtig, das Beispiel beschreibt eine Situation aus der damaligen Lebensrealität. Es ist situativ. Wir reden hier vom ersten Jahrhundert nach Christus in Rom. Drum müssen wir verstehen, dass manche Dinge wir in unsere Zeit holen müssen, damit sie für uns passen. Aber das Konzept und das, was da steht, ist trotzdem wahr. Dann lasst uns mal lesen. Aber pass auf, bevor wir lesen, wir machen es anders, wir gehen Abschnitte durch. Ihr wolltet schon loslegen und wolltet schon richtig Gas geben, ich weiß. Aber jetzt versteht ihr vielleicht, wieso ich davor einmal pausieren musste. Diese Verse werden so oft missbraucht. Tut das jetzt nicht in eurem Kopf. Hört nicht die schlechten Stimmen der Welt um euch rum. Denkt an das, was ich gerade gesagt habe. Was ist der Kontext? Und wer spricht das zu euch? Aus welchem Bild heraus? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Wir reden hier von dem Bild, dass die Frauen, so wie die Gemeinde, sich unter Jesus stellen sollen. Der Jesus, der für sie aus Liebe am Kreuz gestorben ist, der alles getan hat, sich so klein gemacht hat, alles aufgegeben hat, um uns als Gemeinde zu retten. Es geht hier nicht um einen Tyrannen, der schlägt, missbraucht, was auch immer mit seiner Macht tut. Nein, der alle Macht abgegeben hat, um uns zu retten. Also ihr Frauen, wenn ihr dieses Bild hört und das als Aufforderung bekommt, denkt daran, den Kontext mit zu beachten. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Unterordnung ist herausfordernd, spätestens nach dem Sündenfall. Und es ist einfach nur, weil unsere Natur es nicht will. Es geht uns allen so. Aber im gleichen Atemzug hören wir, dass nicht nur die Frauen sich unterordnen sollen, so wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet, sondern dass ihr Männer liebt eure Frauen. Wir sind im biblischen Bild. Männer, so wie Jesus, volle Aufopferung. Alles aufgeben, alles tun, was in eurer Macht steht. Eine Liebe, die nicht sich darauf beschränkt, was der andere tut. Eine Liebe, die nicht seinen eigenen Vorteil sucht. Und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Achtet sie. Beachtet sie. Leute, wenn wir dieses Bild nehmen und nur diese zwei Verse mal einfach eine Realität hätten, Und vielleicht denkt ihr, so wie ich, auch an irgendein Ehepaar, das das ziemlich nahe geschafft hat. Dann ist es eine Ehe und eine Beziehung, die nichts von Negativität mit sich bringt. Ja, wir sind alle noch Menschen, wir machen alle noch Fehler, aber wir sollen in diesen Maßstab Gottes eintreten, um ein positives, gutes Wachstum für beide Seiten zu haben. Es geht hier nicht um Unterdrückung. Es geht hier nicht um, das ist ja einfach für den und schwer für die. Ganz im Gegenteil. Es geht um ein gemeinsam dem Vorbild Jesu zu folgen. Und wisst ihr, ihr Frauen denkt, okay, wie die Gemeinde, ja, das ist ja nicht so toll wie Jesus. Stopp, Jesus hat sich Gott untergeordnet. Also wenn ihr denkt, ihr habt kein gutes Vorbild, denkt an Jesus. Er hat sich dem untergeordnet, was sein Vater im Himmel gesagt hat. Und wer die Evangelien gelesen hat, der weiß, das war nicht einfach. War es deswegen schlecht? Nein. Aber es war nicht einfach. Männer, Liebe. Wie Jesus? Ich glaube, wir alle müssen ein bisschen mehr Zeit auf unseren Knien verbringen, um da irgendwie dran zu kommen. Ihr Kinder, sind wir alle. Gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Und lasst mich erstmal wieder mit dem Negativen anfangen. Die Bibel gibt uns ganz klare Beispiele, was wir nicht tun sollen. Wo der Gehorsam auch gegenüber den Eltern vielleicht nicht angemessen ist. Aber es gibt uns ein wichtiges und gutes Prinzip mit als Kinder. Wir sollen Ehrfurcht und Ehre üben gegenüber unseren Eltern, weil wir sie leider so oft schon verloren haben gegenüber Gott, dass wir es irgendwo wieder üben müssen, um sie gegen Gott gegenüber wieder herzubringen. Und das gefällt Gott. Und bevor wir an die Sklaven gehen, möchte ich ganz kurz 4 Vers 1 lesen. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr im Himmel ist. Kurz gesagt, liebe Herren, ihr seid auch Sklaven. Und trotzdem, liebe Herren, seid gerecht mit euren Sklaven. Ich weiß, das ist ein Thema, wo wir wegen den Worten, die wir hören, vielleicht gar nicht an uns denken. Aber da, wo du Herr bist, da bist du der, der die Verantwortung trägt, der Chef ist, der das ist, der das Sagen hat. Damals in dieser Hausgemeinschaft der Römischen, da war das halt so. Da gab es Sklaven, Herren und Familien. Und es war alles in einem vermischt, weil irgendwie musste man das effizient finanziell unterbringen. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Aber trotzdem stimmen die Rollen für uns. Du hast irgendwo Verantwortung, vielleicht, wo du über Menschen stehst. Denk dran, du stehst auch unter der Verantwortung. Und ganz wichtig, du sollst gerecht sein und fair. Und da passt es doch so gut, dass wir in Vers 21 für die Väter lesen. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Spannend, dass da nichts für die Mütter steht. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Nein, wie gesagt, der Kolosser erhebt keinen Anspruch, hier eine vollständige Liste zu haben. Wir haben viele positive Dinge, was Eltern tun sollen, beide Seiten. Aber ich finde es bemerkenswert, dass wenn du in einer Position stehst, als Vater, wo du Macht hast, dann pass auf, wie du diese Macht ausübst. Es gilt genauso wie mit dem Status als Herrn. Und dass Mutlosigkeit bei Kindern zu Problemen führt, ich glaube, das ist uns allen klar. Und jetzt ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigen Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird seinen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Lasst uns erstmal beim Bild Jesu anfangen. Er war so viel mächtiger und größer als alles, was wir da hatten in der Zeit. Alle, die ihn gerichtet haben, alle, die ihn schlecht behandelt haben. Aber er hat sich unter den Willen Gottes gestellt und das ertragen und hat diese Menschen, die in dem Moment er aus dieser Position heraus über sich gestellt bekommen hat, geachtet, obwohl er es ganz anders hätte machen können in dieser Situation. Er war dann nicht kraftlos, machtlos. Nein, er hat es einfach ruhen lassen und über sich ergehen lassen. Wisst ihr, ich finde es spannend, für uns mal zu überlegen, wie machen wir denn Dinge in unserem Alltag? Was machen wir denn, wenn der Chef sagt, du, guck bitte, dass es richtig gründlich ist. Hey, ich habe es gründlich gemacht. Ja, mache ich, Chef. Es passt, wir lassen es einfach. Wenn der Chef das sagt, sagt uns die Bibel, dann guck nochmal nach. Dann mach nochmal, auch wenn du der Überzeugung warst, dass es gründlich ist, dann mach es. Nicht um ihm zu gefallen, nicht oberflächlich um der Welt zu gefallen. Nein, nein, nein. Warum? Wir sollen unser Bestes dargeben, wo wir stehen mit den Dingen, die wir tun sollen, um Gott zu gefallen. Um ein Licht zu sein, dass wir anders sind. Dass wir für einen Herrn dienen, der anders ist. Bedeutet das jetzt, wenn mein Chef mich auffordert, Dinge zu tun, die kriminell sind, soll ich die tun? Nein, wir haben das doch gerade schon geklärt. Beachtet den Kontext, beachtet den Maßstab. Aber ihr könnt sicher sein, und das finde ich so schön, dass ihr einen Lohn bekommt. Denkt dran, auch wenn es euch keine Freude macht, mal zu gehorchen und das zu tun, was einer, der über euch steht, sagt. Ich könnte es gleich auch für den Vers 18 anwenden. Vielleicht bist du nicht einer Meinung immer in jedem dieser Punkte. Solange die Bibel nicht gegen diesen Punkt spricht, bedeutet es aber für dich, dass du es für den Herrn dann tust. Und andersrum, aus Liebe. Auch wenn du vielleicht gar keinen Wert darauf legst, lieber Mann, dich jetzt so und so anzuziehen und das so und so zu machen, wie deine Frau es sich von dir wünscht, dann tu es nicht nur aus Liebe für sie, tu es aus Liebe zum Herrn. Denn du lebst für ihn. Was haben wir vorher gelesen? Alles, was sie tut, tut für Gott. Das ist eine praktische Anwendung hier in der Situation von Sklaven und Herren. Aber es ist auf alles anwendbar. Darum ist der Kontext so wichtig, dass wir verstehen, dass wir weitermachen sollen. Dass wir vorangehen sollen. Dass wir nicht diese Nörgler, Meckerer, schlechte Stimmungbringer sein sollen. Liebe. Also ganz einfach zusammengefasst, auf der praktischen Ebene. Orientiere dich an Jesus in allen deinen Lebensrollen. Egal, ob es als Mama, Papa, Sohn, Tochter, Opa, Oma, Chef, Arbeiter. Egal, was es ist. Orientiere dich an Jesus. Oder ganz einfach zusammengefasst, wer das nicht kennt, ich übersetze es gleich, WWJD. Was würde Jesus tun auf Englisch? What would Jesus do? Ich weiß, als ich klein war, hatten alle diese Armbänder, aber ich glaube, wir müssten mal diese Armbänder wieder einführen, um uns es in Erinnerung zu bringen, was unser Vorbild ist. Was unser Maßstab ist. Das ist Kolosser. Was würde Jesus tun? Kolosser 3. Und die geistliche Ebene. Nicht alle Werte deiner Gesellschaft sind biblisch. Reflektiere deine Lebensrollen. Also, ich möchte das klarstellen. Es gibt ganz viele schlechte Rollenbilder über Männer, wie wir sein sollen in dieser Welt. Und gleichzeitig gibt es über Frauen, über Kinder, über alles. Unser Fokus in unserer Gesellschaft ist so falsch, dass es wichtig ist, dass du mal von der Bibel herkommst, reflektierst darüber, hey, ich im Hier und Jetzt. Wie will Gott denn, dass ich als Mann bin? Ich rede jetzt über mich. Übersetze es für dich als Frau. Ja? Wie will Gott, dass ich als Kind bin? Bei mir, wie will Gott, dass ich als Papa bin? Wie will Gott, dass ich in meinem Beruf bin, in meiner Rolle, die ich habe? Denk mal darüber nach. Hast du das mal gemacht? Hast du mal die Bibel dafür in die Hand genommen? Und wenn du nicht weißt, wo du suchen sollst, eine Konkordanz für die Alten und vielleicht eine technische Hilfsmittel für die Jungen, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Und zur Not auch wenn es nicht immer stimmt und funktioniert, auch mal Google. Besser versuchen als gar nicht. Reflektier mal darüber. Denn nicht alle Werte deiner Gesellschaft sind biblisch. Und glaub mir, diese neuen Kleider, vor allem am Anfang, dann drücken die. Dann sind die unangenehm. Dann ist da irgendwas an meinem Ärmel, was mich die ganze Zeit schon stört. Aber du sollst diese neuen Kleider anziehen. Ich finde, Tozer, ein Prediger aus dem Englischsprachigen, hat es mal ganz toll gesagt. Wir als Christen behandeln Jesus oft so, wie Saul David behandelte. Wir wollen, dass er Riesen erschlägt und böse Geister vertreibt. Aber wir wollen nicht, dass er König ist. Lass es mich nochmal lesen. Denkt an David und Saul. Für die, die es nicht kennen, guckt zu Hause nach. Wir behandeln Jesus oft so als Christen, wie Saul David behandelte. Wir wollen, dass er Riesen erschlägt und böse Geister vertreibt. Aber wir wollen nicht, dass er König ist. Kolosser 3 fordert uns heraus, ihn zum König zu machen. Und glaub mir, er wird Riesen erschlagen und böse Geister vertreiben. Aber er ist trotzdem König. Macht ihn zum König in eurem Leben und lasst euch herausfordern. Macht eines von beidem. Aber tut was an dieser Beziehung. Entweder tauscht bewusst eine Woche lang eine Sache. Macht euch ein Foto. Ich schicke es nachher auch in den Chat, wie mein Papa das gemacht hat. Oder investiert und reflektiert. Eins von beidem. Wenn ihr denkt, ihr wollt beides machen, dann macht eine Sache eine Woche lang und die andere Sache die andere Woche. Aber macht ihn zum König. Ihn zum König zu machen bedeutet, dass ich mir besondere Zeit für ihn rausnehme. Weil ich ihn höher in meinem Leben setze, als die Dinge, die ich vielleicht jetzt gerade Bock drauf habe. Oh, ich bin so müde. Ich will jetzt nicht. Ja, dann hättest du vorher, bevor du müde warst, vielleicht mal Zeit rausnehmen sollen oder musst dich jetzt ein bisschen wach machen, damit du wieder Aufmerksamkeit hast. Ich weiß, es ist unbequem. Diese neuen Klamotten, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn du es übst, dann geht es ganz schnell. Dann ist es Gewohnheit. Dann ist es nicht wie bei meinem Mats, Ärmel rein, falsch rum, raus, keine Ahnung, wie auch immer und wieder an und aus und an und aus. Und er macht es schon richtig gut. Sondern es ist mehr wie bei meiner Emily, die 7 ist, die, wenn da kein Spiegel wäre, so draußen ist. Drum, wenn du geübt bist, lass dich nicht ablenken, zieh dich an. Es lohnt sich. Das neue Leben in der Praxis verändert alles. Und um Kontinuität zu haben, Gott segne deinen Input und deinen Output. Lass mich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für den Kolosserbrief, der uns ganz praktisch herausfordert, dir nachzufolgen, dich als Vorbild zu nehmen, alte Gewohnheiten auszuziehen und neue anzuziehen, das alte Leben hinter uns zu lassen, wegzutun und das neue Leben anzuziehen. Ich bitte dich, dass du uns im Hier und Jetzt hilfst, praktisch das zu machen, praktisch zu werden und es anzugehen. Amen.